sind in der Hälfte von unserer Predigtreihe tatsächlich schon angekommen. Wir haben heute Teil 3 von 5 Teilen. Und bevor ich, ihr habt es vorhin vielleicht schon gesehen, zu unserem konkreten Thema, dem geistlichen Wachstum, komme, möchte ich kurz in den Blick nehmen, was wir bislang schon alles gehört haben. Losgegangen ist es damit, dass wir uns bewusst gemacht haben, was Nachfolge, das Thema unserer Predigtreihe, was Nachfolge überhaupt ist. Und wir haben ausgemacht, dass es 4 Aspekte gibt. Das ist natürlich nur so eine Konstruktion, aber dass die 4 Aspekte, so habe ich die genannt, die sind, dass es zunächst mal das ist, dass Gott selbst uns erwählt. Dass Gott selbst uns erwählt und dass Gott derjenige ist, der in uns wohnen will, der in unseren Herzen wohnen will. Einwohnung. Und dass, um das überhaupt möglich zu machen, weil Gott ja der ist, der heilig ist, er uns entschuldet. Also ich habe das immer mit diesen 3 E's benannt, ja? Erwählung, Einwohnung, Entschuldung. Und dass dann quasi so als 4. Punkt der Erwiderung kommt. Und all das, was man unter Erwiderung so packen kann, ist im Prinzip das, womit wir uns letzte Woche beschäftigt haben, womit wir uns heute beschäftigen und auch die nächsten 2 Sonntage, also die nächsten 2 Sonntage, an denen ich dann diese Predigtreihe halten will. Und wir hatten in diesem Sonntag, das ist schon 4 Wochen her, ist unglaublich, wie die Zeit vergeht, in diesem Sonntag vor 4 Wochen hatten wir darüber gesprochen, dass ein Teil der Erwiderung das ist, was wir bestmöglichst bei Zachäus gesehen haben. Nämlich, dass es das ist, Jesus ganz nachzufolgen und dass Jesus selbst derjenige ist, der uns dazu auffordert, die Kosten zu überschlagen. Dass Jesus selbst derjenige ist, der uns zusagt, wenn du Salz in dieser Welt sein willst, wenn du einen Unterschied in dieser Welt machen willst, wenn du relevant sein willst für dein Leben und für das Leben anderer, dann musst du mich an erste Stelle setzen. Dann musst du dich frei machen von all dem, was du für wichtig hältst. Dann musst du mich an allererste Stelle setzen, um gelassen in deinem Leben tatsächlich die Prioritäten anders setzen zu können. Und wir hatten unter diesen ganzen Aspekten dann die Frage gestellt, wo gilt es in deinem Leben, diesen Unterschied zu machen? Wo gilt es in deinem Leben, gelassener anders zu reagieren? Und ihr durftet dann da sitzen und durftet euch Notizen machen und durftet aufschreiben, wo ihr in eurem Leben etwas verändern wollt. Ob es vielleicht das sein soll, dass ihr regelmäßiger 5 Minuten am Tag mit Jesus Zeit verbringt. Oder ob es vielleicht das ist, dass es darum tatsächlich geht, in eurer Nachbarschaft oder hier in der Gemeinde irgendwie einen Unterschied zu machen, einen Dienst zu übernehmen oder einen Dienst, den ihr schon lange übernimmt, nochmal ein neues inneres Ja dazu zu finden. Oder. Ihr erinnert euch sicher. Und jetzt ist es natürlich heute dran, euch zu fragen, wie ist es euch denn die letzten 4 Wochen mit euren Vorhaben so ergangen? Erinnert ihr euch überhaupt noch daran, dass ihr da vor 4 Wochen gesessen habt und da fleißig mitgeschrieben habt? Jetzt möchte ich gerne mal wissen, wer war denn vor 4 Wochen da, als es um dieses Kosten und... Okay, alle anderen hatten Glück und waren gar nicht da, oder wie? Okay. Also das Thema für heute, darum will ich da so ein bisschen anknüpfen an dem, was vor 4 Wochen war. Das Thema für heute ist ja geistliches Wachstum. Wie kann das denn gelingen, dass wir geistlich wachsen? Wie kann das denn gelingen, dass wir zu einer geistlichen Reife kommen? Das ist ja dann doch nochmal was anderes wie das normale Wachstum und das normale Reifen. Wobei das gar nicht so sehr unterschiedlich ist. Denn dass wir normal alt werden, da brauchen wir eigentlich gar nichts dazu beizutragen. Das passiert, Klammer auf, leider oder Klammer zu, nicht leider, von ganz allein. Aber ob wir reif werden in unserem Leben, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und ich erlebe in meinem Dienst als Physiotherapeutin viele alte Menschen, bei denen ich nicht den Eindruck habe, dass die auch reif geworden sind. Alt ja, aber nicht reif und nicht unbedingt. Wie schaffen wir das in unserem geistlichen Leben? Wie schaffen wir es, das, was wir vor 4 Wochen unter dem Aspekt Kosten überschlagen, unter dem Aspekt, dass Jesus sagt, setzt alles auf meine Karte? Nimm mich allein als das große Ziel in unserem Leben. Wie schaffen wir es, da dran zu bleiben? Wie schaffen wir es nicht, spätestens dienstagsabends wieder in dem alten Modus und in dem alten Rhythmus irgendwie zu verfallen? Und bevor wir uns heute damit beschäftigen, zunächst mal die Frage, willst du überhaupt geistlich wachsen? Willst du überhaupt geistlich reifen? Ich glaube, Emma sagt ein großes Doch, das ist schön. Ich glaube, dass wir oft in unserem Leben irgendwie leiden unter dem zu viel. Und wir leben ja tatsächlich in einem Zeitalter des zu viels. Ich weiß nicht, wie viele Angebote ihr heute Morgen statt dieses Gottesdienstbesuchs hättet sonst noch wahrnehmen können. Also in Karlsberg hättet ihr zumindest mal am Pfalz-Trail teilnehmen können. Und selbst da hättet ihr euch überlegen können, ob ihr den Supermarathon laufen wollt oder ob ihr nur die 10-Kilometer-Strecke gehen wollt oder ob ihr die Senioren-5-Strecke gehen wollt. Und ich weiß nicht, was Ludwigshafen heute so alles zu bieten hat. Die Handballer waren ja schon dran, haben wir gehört. Also wir haben ja tatsächlich einfach unglaublich viel Wahlmöglichkeiten. Und das ist uns ja oft tatsächlich viel zu viel. Und was wir dann in unseren Alltagen sowieso zu bestehen haben, neben unseren Wahlmöglichkeiten, also alles das, was wir tun müssen, ist uns ja häufig schon zu viel. Und vielleicht geht es euch wie mir, dass ich manchmal den Eindruck habe, jetzt kommt auch noch Jesus mit seinem zu viel und mit seinem, was ich da so tun muss. Und manchmal empfinden wir das so, dass wir den Eindruck haben, das, was ich von Jesus brauche, ist einfach nur so eine nette Streicheleinheit, so eine Seelenmassage, so ein gutes, alles in Ordnung. Und von daher finde ich, ist es mehr als berechtigt zu fragen, willst du überhaupt geistlich wachsen? Willst du dich überhaupt in dieses Jesus-Bodybuilding-Studio da mit reinnehmen wollen? Willst du überhaupt da was dazu beitragen und gucken, wie kann das denn gelingen, dass ich reichlich reife? Und wenn du an dieser Stelle merkst, dass du innerlich eigentlich da so eine Blockade hast, wenn du merkst, dass du eigentlich innerlich gar nicht so bereit bist, dir nachher von mir anzuhören, wie das gelingen kann, geistlich zu reifen. Weil du merkst, das ist mir eigentlich zu viel. Ich wollte nur heute Morgen so ein nettes Wort und dann wäre es gut. Dann ist das wichtig, das einfach ehrlich zu bekennen innerlich. Wir haben ja nachher auch das mit dem Abendmahl. Wir hatten das, ich gehe nochmal einen ganz kurzen Schritt zurück. Wir hatten das in der ersten Predigt, war mir das ganz wichtig, zu betonen, dass es in diesem Aspekt der Jesus-Nachfolge, dass es da um ein ganz offenes Jesus-Erwidern geht. Dass das natürlich grandios ist, wenn ihr wie Zachäus vom Baum runterspringt, wenn ihr euch nachher von mir all die Tools anguckt, die es gibt zum geistlich Wachsen. Das ist grandios. Und ich will euch in aller Bescheidenheit, was meine Urteilsfähigkeit anbelangt, sagen, letzten Dienstag haben wir ja mit dem Jüngerschaftskurs gestartet und ich hatte den Eindruck, dass diese 16 Menschen, die da saßen, und wir waren noch nicht mal vollständig, dass das sehr wohl eine große Sehnsucht ist nach geistlichem Wachstum. Es hat mich sehr berührt, euch da zu sehen, die 16, die da waren am letzten Dienstag. Aber ich möchte tatsächlich eine Brücke bauen für all die, die sagen, boah, mir ist das zu viel. Nehmt das wahr und seid in diesem Aspekt des Erwiderns da einfach ganz ehrlich mit unserem Jesus unterwegs und bekennt ihm das, wenn euch das irgendwie zu viel sein sollte. Jetzt gehe ich aber weiter für alle die, die drauf brennen, und die so ein, oh, der Himmel erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit so in sich haben. Weil sie merken, dass das es ist, was irgendwie ihrem Leben Power und Kraft und geistliche Bizeps und Trizepskräfte da verleiht. Geistliches Wachstum. Ich möchte zunächst, Klaus, jetzt darfst du diesen Bibelvers einblenden. Ich möchte zunächst meinen Ausführungen diesen Vers voranstellen. Es wird heute keinen Predigttext geben. Es wird, da muss ich mich gleich entschuldigen, jetzt gleich ein bisschen sehr psychologisch vielleicht werden. Aber ich halte das für wichtig, dass wir uns das jetzt alles so angucken. Stellen aber diesen Vers vorneweg. diesen kostbaren Schatz, gemeint ist, das ist ein Paulus-Satz, gemeint ist eben diese Beziehung zu Jesus und dieses mit Gott unterwegs sein und dieses, dass er in uns wohnen will und dass er uns entschuldet. Also diese ganze große Grandiosität meint Paulus mit diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns. Und jetzt führt er das so ein bisschen aus, wo ich eben drauf raus wollte. Obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. Und ich habe sie euch mitgebracht, die zerbrechlichen Gefäße. Ein großes und ein unglaublich flexibles, kostbares Gefäß. Und jeder von euch, der so ein Händchen für Deko hat, der wüsste, was man damit alles anfangen kann. Zerbrechliches Gefäß. Auch das hier, ein ganz von mir heiß geliebtes, zerbrechliches Gefäß. Eindeutig dieses zerbrechliche Gefäß, was damit anzufangen ist. Wunderhübsch. Ein zerbrechliches Gefäß. Höchst funktional, aber täglich im Gebrauch. Ein zerbrechliches Gefäß. Ganz schön in seinem Motiv, in seinem Aussehen. Für mich nicht ganz so oft nutzbar, wie ich es tatsächlich dachte, als ich es gekriegt habe. Egal wie, ein zerbrechliches Gefäß. Und auch das hier, in seiner ganzen Winzigkeit, ich weiß gar nicht, aber ich denke, ihr könnt es alle sehen, was es ist, ein zerbrechliches Gefäß. Das ist symbolisch, das sind wir. Das ist das, was Paulus schreibt. Dieses grandiose Konstrukt der Nachfolge. Diese grandiose Idee, dass es einen Gott gibt, der uns erwählt. Dass es einen Gott gibt, der in unseren Herzen wohnen will, der so uns nah sein will, dass wir immer mit einem Au, der Himmel erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit durch die Gegend laufen. Dieser grandiose Gott, der uns entschuldet, da wo wir mal wieder hinten dranhängen, da wo wir gar nicht mal wissen, was wir vor 4 Wochen auf dem Zettel geschrieben haben, geschweige denn, dass wir was umgesetzt hätten von diesem, was wir da vor 4 Wochen drauf geschrieben haben. Dieses grandiose Konstrukt ist in diesen zerbrechlichen Gefäßen und das sind wir. Zerbrechliche Gefäße. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Was ich mir dabei gedacht habe, warum ich da mein Zeug angeschleppt habe, ist, weil ich finde, dass zerbrechliche Gefäße eine ganz enorme Individualität aufweisen. Vereinen tut das alles, dass es zerbrechlich ist. So wie unsere Leben zerbrechlich sind. Wir sind fragil. Wir sind unglaublich empfindsam. Wir sind sterblich. Wir sind immer wieder auch angefochten, hochsensibel oder vielleicht auch nicht hoch, aber zumindest mal sensibel und empfindsam. Das, was uns eint, ist dieses Zerbrechliche. Aber in diesem Zerbrechlichen steckt unglaublich viel Individualität. Und das möchte ich mir mit euch jetzt angucken, wie diese Individualität sich ausdrücken kann in unserer Beziehung zu Jesus. Um euch da vielleicht so ein bisschen auf den Weg zu helfen, das ist das, was ich mir dabei denke. Um euch das vielleicht so ein bisschen zu erleichtern, wie kann ich denn anknüpfen an Jesus? Wie kann es denn gelingen, geistlich zu wachsen? Klaus, jetzt darfst du mir auf die Sprünge helfen oder soll ich jetzt als erstes mal drücken? Ja? Super. Geistliche Beziehungstypen. Es gibt, so macht das zumindest mal Markus Schmidt in seinem Buch auf, 7 verschiedene geistliche Beziehungstypen. Und je nachdem, wie ich so ein bisschen gestrickt bin als geistlicher Beziehungstyp, ich gehe da gleich so ein bisschen drauf ein, für alle, die jetzt die Stirn runzeln müssen, je nachdem, wie ich gestrickt bin, werde ich merken, dass es geistliche Zugangswege gibt, die mir dieses mit Jesus unterwegs sein erleichtern oder möglicherweise erschweren. Fangen wir an mit dem geistlichen Beziehungstyp der Beziehungsorientiertheit. Wenn ich ein geistlicher Beziehungstyp bin, der beziehungsorientiert bin, dann wird es mir schwerfallen, zu Hause stumpf meine Bibel zu lesen und da alleine an meiner Teetasse zu nippen. Wenn ich der geistliche Beziehungstyp bin, der beziehungsorientiert bin, dann bin ich der Typ, der dienstagsabends mit zusammen mit diesen 16 Mann total aufblüht, weil ich merke, boah, das tut mir gut. Mir tut es total gut zu hören, was denn Anna und was denn Ulrike zu dem Thema zu sagen haben. Und es bereichert mich enorm, wenn ich höre, dass der Michi ein Zeugnis gibt oder wie auch immer. So können manche Menschen gestrickt sein. Und es ist wichtig, nochmal, dass wir das in den Blick nehmen. Dass es Dinge gibt, die uns gut tun, dass es Dinge gibt, die uns den Bezug zu Jesus erleichtern. Es gibt den geistlichen Beziehungstyp, der eher der intellektuelle Beziehungstyp ist. Dieser intellektuelle Beziehungstyp, der braucht nicht so ein Gedöns mit, was meinen denn die anderen, das juckt die überhaupt nicht. Sie wollen sich ja nach Gott orientieren, nicht daran, was die anderen denken. Der geistliche Beziehungstyp der Intellektualität, der braucht auch nicht, dass der Markus da ein schönes Lied spielt, was sind denn Lieder? Der geistliche Beziehungstyp, der intellektuell unterwegs ist, der hat absolut seinen geistlichen Zugangsweg dadurch, dass er alleine über der Bibel brütet. Das ist das, was wir auch nächsten Dienstag im Jüngerschaftskurs tun wollen. Der genießt es zu gucken, wie sind denn die unterschiedlichen Auslegungen dazu, wie sind die einzelnen Übersetzungen. Der merkt, dass er Gott ganz nahe kommt, wenn er sich vertieft, intellektuell vertieft. Und da ist überhaupt nichts dabei, im Gegenteil, das ist was ganz Kostbares, wenn man eben nicht dieses Emotionale, dieses gefühlsbetonte ganze Add-on braucht. Es ist total kostbar, wenn man sagen kann, mir reicht das, ich und meine Bibel und noch 5 weitere Übersetzungen, da bin ich ganz nah bei Gott. Und es gilt es, in den Blick zu nehmen, wie tick ich da? Es gibt den dienenden Beziehungstyp. Der dienende Beziehungstyp, der braucht all dieses mit Bibellesen und mit Liedsingen und mit Gemeinschaft nur insofern, als dass er merkt, das Engagement für andere, das ist das, wo ich Gott ganz doll spüre. Der barmherzige Samariter, wir finden all diese Beziehungstypen ja in der Bibel ganz par excellence. Der barmherzige Samariter, keine Ahnung, ob der seine Bibel im Gepäck hatte, keine Ahnung, ob der ein Lied geträllert hat, aber ihm war klar, er ist derjenige gewesen, der den bedürftigen Menschen gesehen hat. Und solche Menschen, die sind Gott ganz nah dadurch, dass sie sich für Bedürftige engagieren. Den komplementativen Typ, dazu gehöre ich. Mich stört das oft, wenn da so viel Einflüsse von außen sind. Mich lenkt das ab. Ich bin so jemand, der hat immer die ganzen Sensoren immer so nach außen gestellt. Und wenn es mir dann um meine Beziehung mit Gott geht, dann macht diese Tatsache, und da ist nichts Wertendes drin, dass meine Sensoren immer so überall nach außen sind, das verhindert es für mich, dass meine Sensoren allein bei Gott sind. Und wenn ihr ähnlich tickt, dann werdet ihr merken, dass dieses Alleinsein mit Gott, unabhängig davon, was man dann so alleine mit Gott macht, dass das der Zugangsweg ist, der es dann möglich macht, ganz nah bei Gott zu sein. Ups, jetzt bin ich ja verrutscht. Jetzt gehe ich nochmal zurück. Der aktivistische geistliche Zugangstyp. Es gibt Menschen, die finden es unglaublich anstrengend, irgendwie einen Abend damit zu verbringen, dass man nur irgendwie still sitzt und guckt sich einen Bibeltext an. Die sind gern dabei, irgendwas zu tun. Ganz egal, ob es das Rasenmähen ist, ganz egal, ob hier die Tische gestellt werden müssen, ganz egal, ob es darum geht, dem Nachbarn irgendwas zu helfen. Aber die merken, dass durch dieses Tun oder durch dieses Bewegen oder dass durch dieses Lied einüben oder was auch immer, dass sie dadurch Gott sich ganz nah fühlt. Und ich sage euch, ich glaube, dass dieses, dass wir es gewohnt sind in unseren Gemeinden, uns da so still zu fokussieren und zu sitzen und zu machen. Ich glaube, dass das manch einem den Weg zu Gott eher erschwert als erleichtert. Diese ganz Wuseligen unter uns, die dann schon schräg angeguckt werden, wenn sie nach 10 Minuten dann mit dem Knie da anfangen, so doll zu beten. Und darum denke ich, dass es wichtig ist, dass wir uns das vergegenwärtigen und dass wir uns reflektieren und dass wir einfach da uns neu auf den Weg machen, zu schauen, wo bin ich denn da? Gibt es was in meinem geistlichen Wachstum, was mir das erleichtern kann, zu Gott mich ganz nah zu bringen? Ein letztes, jetzt habe ich meine Didaktik verloren, weil ich wollte euch immer da entsprechend das hochhalten. Als nächstes den schöpfungsorientierten Typ. Ich habe heute Morgen, bei uns in Karlsberg ist es ja so wunderschön, ihr müsst da mal alle vorbeikommen und euch sonntags morgens um 8 mit mir an den Tisch setzen. Ich habe dann da so rausgeguckt und es war, die Vögel haben so doll gezwitschert und gestern hat es ja so doll geregnet und dann war heute Morgen die Luft so toll und es war alles so schön, es war so still. Und da geht es mir, wie wir das vorhin so gesungen haben, dass ich so denke, boah, dieses Vogelgezwitscher, dass Gott das so erschaffen hat, der Losungsvers von heute, ich weiß ihn nicht mehr, aber wer es gelesen hat, der geht auch so in diese Richtung, wie grandios das ist, was Gott alles getan hat. Und alle Wanderfreunde unter uns und alle Vogelliebhaber unter uns, die haben vielleicht eine Ahnung davon, dass es geistliche Beziehungstypen gibt, die das total schätzen, in dieser Schöpfung Gott nah zu sein. Also ihr Lieben, ich sehe zwar, dass ihr alle so ein bisschen guckt, aber ich denke, ihr wisst, was ich damit wollte und ich denke, ihr wisst auch so ein bisschen, wo ihr euch da so verorten könnt. Klammer auf, ihr wisst ja, dass es dieses Vertiefungsmaterial gibt und da ist das auch nochmal natürlich da so aufgelistet für euch. Was wir für geistliche Beziehungstypen sind, ist garantiert auch davon abhängig oder korreliert zumindest mal damit, wie wir generell so als Typen sind. Und auch das will ich mit euch jetzt, euch das zumuten, das nochmal kurz in den Blick zu nehmen, weil nochmal unter dem Aspekt des geistlichen Wachstums ich das für ganz wichtig halte, dass wir uns gut kennen und dass wir einfach wissen, wie wir ticken und dass wir das wertfrei annehmen, dass wir diese Individualität einfach sind und dass wir einfach unterschiedlich sind. Die Psychologie spricht im Moment von den Big Five und damit meint sie, dass wir alle auf die Welt kommen und dass wir in uns Wesensmerkmale tragen, die in uns angelegt sind und die wir auch so nicht verlieren werden, die wir auch so nicht ändern werden. Was ist damit gemeint? Es ist damit gemeint, es gibt also 5 Punkte, dass wir sehr unterschiedlich sind, was die Offenheit für neue Erfahrungen anbelangt. Es mag unter euch Menschen geben, die sagen, neue Anbetungslieder in Englisch, wer braucht denn sowas? Martin Luther hat es so toll alles gemacht, da können wir doch einfach dabei bleiben. Ich brauche nichts Neues. Und auch wenn ich das jetzt so ein bisschen überspitzt darstelle, da ist zunächst mal nichts Verwerfliches drin oder nichts Tolles drin, wenn ich eher derjenige bin, der immer was Neues braucht. Das ist wichtig, dass wir das zunächst mal wertfrei festhalten. Wir ticken da einfach unterschiedlich und haben da auch unterschiedliche Bedürfnisse. Gewissenhaftigkeit. Es mag Leute unter uns geben, und ich gehe mal davon aus, dass der René so ist, die arbeiten ihre Aufgaben gewissenhaft ab. Wenn das euer Kassenwart so nicht ist, habt ihr möglicherweise nach einem halben Jahr ein Problem. Es mag aber auch Menschen geben, die sagen, oh nee, dass mit diesem immer so hinten dran sein müssen, jeden Monat das Gleiche, gucken müssen, dass die Kassenbücher stimmen, ist immer viel zu langweilig, ich brauche ständig was anderes. Und je nachdem, wie gut, wie effektiv, wie organisiert, wie gewissenhaft ihr seid, werdet ihr glücklich werden in euren geistlichen Leben, wenn ihr eben die einen oder den anderen Weg einschlägt. Es ist nämlich nichts dabei zu sagen, ich bin so nicht, ich diene Gott gern, aber ich kann kein Amt übernehmen, bei dem ich sehr gewissenhaft sein muss. Das macht mich unglücklich und die anderen gleich mit. Wenn ich sonntags eigentlich zum Predigen eingeteilt war, bin ich da, weil mir was anderes eingefallen ist. Also es ist wichtig, dass wir das in den Blick nehmen. Wo kann ich mich da einordnen? Wo bin ich da unterwegs? Extraversion. Ob ich extrovertiert bin oder ob ich lieber so ein bisschen allein für mich bin, das macht einen Unterschied. Und wenn eure Gemeindeleitung jetzt eine große Missions- und eine Evangelisationseinheit auf eurem zentralen Platz hier in Ludwigshafen ausruft und ihr den Eindruck habt, da mache ich nicht mit, dann muss das nicht unbedingt damit zusammenhängen, dass ihr ein geistliches Problem habt. Da kann es allein bedeuten, dass ihr eben kein extrovertierter Typ seid, dem es nichts ausmacht, irgend Hinz und Kunz anzusprechen auf Jesus Christus. Es kann möglicherweise allein daran liegen, dass ihr eher der introvertierte Typ seid. Dass ihr eher sagt, oh, so im Persönlichen, da ist es für mich gar kein Ding, meinen Glauben zu bekennen. So zu Hause, da wo ich mich sicher fühle, in meinen Beziehungen, die mir Sicherheit geben. Und ihr merkt es, ich hoffe, ich kann es euch verdeutlichen, worum es mir geht. Wir machen uns unser Glaubensleben enorm schwer, wenn wir da so eine Wertigkeit reinbringen, wenn wir da so eine Schablone machen, so hat geistliches Leben auszusehen. Dieser Zachäus, der vom Baum runtergehüpft ist und der zu Jesus sagte, ja, komm heute Mittag zu mir, der war halt so vom Typ. Und wenn du halt eher der effektiv organisierte Typ bist, dann hättest du vielleicht zu Jesus gesagt, ey Jesus, sorry, ich habe heute Mittag eigentlich was anderes vor, wäre es dir möglich, morgen zu kommen? Ist jetzt ein bisschen gedehnt, ja, das ist jetzt theologisch nicht gerade korrekt, aber ich denke, ihr wisst den Punkt, den ich machen will, ja? Der 1, 2, 3, vierte Punkt ist der Verträglichkeit. Nicht jeder Mensch ist so sehr sozial verträglich. Es gibt ja so nette. Es gibt so nette Menschen, die kannst du überall reinsetzen und die kommen irgendwie überall klar. Und das wirkt dann auch so sehr christlich irgendwie, weil die halt so nett sind. Aber so ist nicht jeder. Mancher von euch ist vielleicht eher so ein bisschen auf Krawall gebürstet. Mancher von euch ist vielleicht eher der Typ, der irgendwie überall was zu meckern findet. Das ist natürlich was, das kann man dann auch verändern, aber wenn Gott euch so geschaffen hat, dann seid ihr zunächst einmal so. Und dann ist es wichtig, dass ihr da auch so sein dürft, weil, zumindest man sieht das die Psychologie im Moment so, weil das einfach Charaktereigenschaften sind, mit denen ihr auf die Welt gekommen seid. Also, kooperativ, freundlich, mitfühlend, wer das nicht ist, kein Problem. Gott hat euch geschaffen, wie ihr seid und wird seinen individuellen Platz für euch finden. Das ist die Aussage dahinter. Und ein letztes, der Neurotizismus. Das ist so ein kompliziertes Wort, aber es ist recht einfach, was sich dahinter verbirgt. Es gibt so Typen, die sind so dauergechillt. So Piloten, da geht das Ding geht unter und sie sind immer noch tiefenentspannt. Da sind sämtliche Dienste für nächsten Sonntag noch nicht besetzt, aber es ist kein Problem, es wird es schon irgendwie finden. Solche Menschen gibt es. Und das ist grandios. Ich liebe solche Menschen, tiefenentspannt. Andere wiederum, die werden total kribbelig, wenn nur irgendwie eine Mücke hier durch den Raum surrt. Die können das alles so nicht so gut vertragen. Und egal wie du gestrickt bist, egal wie dein zerbrechliches Gefäß aussieht, ob du so eine wunderhübsche große Schale bist oder ob du eher der funktionelle Typ bist oder ob du dich am Ende als ganz kleines, ganz fragiles, zerbrechliches Gefäß fühlst. Oder ob du sagst, ich bin eher der Typ der multifunktionalen, großen, geistlichen Ausrichtung. Das, was ich sagen will, Klaus, jetzt darfst du zurück zum Bibelvers. Das, was ich sagen will und worum es mir ging heute in dieser Predigt, die ja tatsächlich fast mehr ein Vortrag als eine Predigt war, war uns zu ermutigen, nachzuspüren, wie ticke ich und wo kann ich mit meinem Wesen, mit meinen Begabungen, mit meinem Ich, wo kann ich an Gott anknüpfen? Wie kann ich mein Erwidern, wie kann ich mein Jesus nachfolgen? Wie kann ich in dem, dass ich Jesus mein Leben geben will und dass ich mich einsetzen will, dass ich die Kosten überschlagen habe und dass ich mit Jesus gesprochen habe, Jesus, das setze ich in meinem Leben um. Wie kann das kompatibel werden damit, dass ich bin, wie ich bin? Ich komme zum Ende und ich habe mir für das Ende überlegt, dass wir ein Psalmgebet miteinander innerlich betrachten. Ein Psalmgebet, das das nochmal sehr ausdrückt, wie individuell wir sind. Ich setze mich jetzt gleich hier vorne hin und ihr dürft einfach mithorchen und euer Herz da so ein bisschen mitschwingen lassen mit dem, was wir da jetzt gehört haben und mit dem, wie Gott da sich da an uns verankern und festmachen will. Und wenn ich dann fertig bin mit dem Psalmgebet, dann freuen wir uns, dass Markus uns nochmal so eine Zeit gibt, in der wir unser Herz, unsere Seele so ein bisschen baumeln lassen können. Und danach leite ich zum Abendmahl über. Jetzt aber zuerst ein Psalm. Herr, du erforschst mich. Du kennst mich ganz genau. Du weißt, ob ich der Extro- oder der introvertierte Typ bin. Du kennst meinen Hang, Dinge zu vermeiden, die mir nicht in den Kram passen. Du kennst meine Zweifel an dir und du kennst auch diese großen, intimen Momente mit dir. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du von fern. Ob ich gehe oder ruhe, du merkst es. Alle meine Wege sind dir bekannt. Noch liegt kein Wort auf der Zunge, schon weißt du, Herr, was ich sagen will. Von hinten und von vorn hast du mich umfasst und hast deine Hand auf mich gelegt. So wunderbar ist dieses Wissen für mich. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Wohin könnte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deiner Gegenwart? Würde ich in den Himmel steigen, du bist dort. Würde ich mich in der Unterwelt verstecken, dort bist du auch. Würde ich hochfliegen, wo das Morgenrot leuchtet, mich niederlassen, wo die Sonne im Meer versinkt, selbst dort nimmst du mich an die Hand und legst deinen starken Arm um mich. Da sagte ich, Finsternis komme über mich, Nacht soll mich umhüllen wie sonst das Licht, doch für dich ist die Finsternis nicht finster. Und die Nacht leuchtet so hell wie der Tag. Ich danke dir und staune, dass ich so wunderbar geschaffen bin. Ja, du hast meine Nieren geschaffen, mich im Bauch meiner Mutter gebildet, mit all meiner Individualität, mit all meinen Begabungen und mit all meinen Begrenzungen hast du mich geschaffen. Ich weiß, wie wundervoll deine Werke sind. Ich hatte noch keine Gestalt gewonnen. Da sahen deine Augen schon mein Wesen. Von Anfang an hast du mich erwählt, ganz unabhängig davon, wo ich gerade stehe, ganz unabhängig davon, wie geistlich reif ich bin, ganz unabhängig davon, wie gut meine Beziehung zu dir läuft, wie Nachfolge gerade in meinem Leben aussieht. Ja, alles steht in deinem Buch geschrieben, die Tage meines Lebens sind vorgezeichnet. kostbar sind für mich deine Gedanken, Gott, wie zahlreich sind doch ihre Summe. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Verstehe mich und begreife, was ich denke. Sieh doch, ob ich auf einem falschen Weg bin, und führe mich auf den Weg der Zukunft.